möchte mit euch kurz einen Tour d'Horizon machen über die Geografie der Krise und die Begriffswelt dieser Krise. Nochmal daran erinnern, dass im Sommer 2007 wir gelernt haben, dass es ein neues Wort gibt, Subprime. Dass es kein Jugendkulturwort ist, was heißt besonders cool, sondern bei Subprime heißt er knapp unterhalb der Spitzenebene angelagert, sondern in Wirklichkeit heißt Schrott, ganz, ganz schlecht, Subprime, genau das Gegenteil, was der Begriff eigentlich heißt. Wir haben kurz auch im Herbst 2007 gelernt, dass ABS nicht das Bremssystem ist, nicht der Elchtest ist, sondern es heißt eben richtig übersetzt Asset-Backed Securities. Asset-Backed Securities heißt wiederum Sicherheiten, die mit Vermögen hinterlegt sind. Auch das ist genau umgekehrt. Es sind Sicherheiten, die mit nichts, mit Unvermögen hinterlegt sind. Das heißt, die auch Schrottpapiere sind. Wir haben im Sommer 2008, im letzten Jahr gelernt, dass Fannie Mae und Freddie Mac keine Fabelwesen sind und keine Kinderbuchgestalten sind, sondern sehr große, sogar die größten Hypothekenbanken der Welt waren. Sie sind bankrott gegangen. Da hat immer noch Frau Merkel gesagt, ja, das ist USA, da haben wir nichts mit zu tun. Dann haben wir gelernt, HRE ist keine angelsächsische Heuschrecke, obwohl es Hypo Real Estate, natürlich sagen würde, naja gut, das ist irgendwie Dublin-Zweckgesellschaft. Nein, es ist eine bayerische Bank gewesen, die inzwischen ein Zehnfaches ihrer Bilanzsumme an Steuergeldern gefressen hat und immer noch nicht verstaatlicht wurde, sondern immer noch darum kämpft, ob man die vielleicht nochmal mit einem neuen Gesetz, was eine Verfallsdatum von 40 Jahren haben soll, diese Bank damit auch verstaatlichen könnte. Wir haben auch gelernt, DEPFA heißt Deutsche Pfandanstalt, klingt sehr, sehr deutsch, aber in Dublin sitzt die DEPFA. Die DEPFA ist Tochter der Hypo Real Estate, die nach Dublin ausgelagert wird, damit sie nicht kontrolliert werden kann und die im Grunde den Hauptkrisenpunkt dieser Hypo Real Estate darstellt. Als dann im Herbst letzten Jahres der Nachfolgestaat der Wikinger, nämlich Island, kurz vor der Staatspleite stand, haben wir gesagt, naja gut, das ist irgendwie eine Spinnerei, die haben irgendwie überzogen, Kaupthing-Bank, hat man nie gehört, aber 30.000 deutsche Anleger sind bei der Kaupthing-Bank gelandet. Aber das ging da eben weiter, man hat auch inzwischen gehört, dass die Commerzbank inzwischen mit dem Zentrum dieser Finanzkrise steht und inzwischen weiß man auch, dass die Deutsche Bank mit Herrn Ackermann, der sagt, nö, wir nehmen nichts, wir nehmen kein Staatsgeld an, dass die Deutsche Bank zwischen 10,5 Milliarden Dollar Staatsgeld der US-Regierung kassiert hat. Das heißt Staatsgeld, was die US-Regierung an American International Group gab, an die pleite gegangene größte Versicherung der Welt, wurde durchgereicht in die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat 10,5 Milliarden Dollar in ihre Kassen reinspülen lassen, an Staatsgeldern der Obama-Regierung. Und sich damit im Grunde saniert und damit auf den neuen 3-Jahres-Vertrag von Ackermann Co. finanziert. Alan Greenspan, der langjährige und jahrzehntelange Chef der amerikanischen Notenbank, der mit Hauptverantwortlicher für diese Zuspitzung der Krise, soweit Personen überhaupt verantwortlich sein können, kann man für sowas, hat gesagt, ich zitiere, dies ist eine Jahrhundertkrise. Und er hat dann hinzugefügt, wir sind aber als Menschen einfach nicht klug genug, wir können die Dinge nicht so weit voraussehen. Zitat Ende. Dazu gibt es ein anderes Zitat, das lautet folgendermaßen. Wir wissen mehr über den Kreislauf der Erde um die Sonne und der Sonne um das Universum, als wir über Industriezyklen wissen. Wir können die Bewegungen von unsichtbaren und unbegreiflich entfernten Himmelskörpern mit unvergleichlich größerer Genauigkeit voraussagen, als wir das Ende der Depression voraussagen können. Zitat Ende. Manchester Guardian, 9. Januar 1931. Das heißt, 2 Jahre nach der letzten großen Weltwirtschaftskrise, der Manchester Guardian was Ähnliches gesagt, nämlich, dass es irgendwie, Physik ist berechenbar, Wirtschaft ist völlig unberechenbar, kann man nicht vorhersehen, ist irgendwie ein Wunderding. Und ich glaube, dass tatsächlich wir eine solche Weltwirtschaftskrise historischen Ausmaßes erleben. Ich glaube auch, dass ich es längst nicht nur im Kabinett Merkel herumgesprochen haben sollte, sondern dass auch ganz wichtige, große bürgerliche Ökonomen schreiben, dass die Dimension schlimmer sein könnte als die für 29 und 33. Ich persönlich glaube, seit Anfang dieses Jahres, es ist schlimmer, aller Wahrscheinlichkeit nach, als die größte Krise 29, 33. Ich glaube, dass es im Grunde 6 Krisen sind, die diese große Krise ausmachen. Und zwar erstens mal die Krise in der materiellen Produktion, in der Realwirtschaft. Zweitens die Krise in den 2 großen Schlüsselindustrien im Kapitalismus, also Autoindustrie und IT-Branche. Drittens die Finanzmarktkrise, die in aller Munde ist, aber die ich das bewusst an dritter Stelle erst platziere. Viertens die imperiale Krise oder besser die Dollarkrise. Fünftens die Nord-Süd-Krise oder besser die Hungerkrise. Und sechstens die Klima- oder auch die Umweltkrise. Diese sechs Krisen bilden eine gemeinsame Krise, die in eine historische Krise mündet. Erstens zur Krise der Realwirtschaft. Ich habe schon gesagt, dass ich bewusst an die Spitze dieser Krise, dieser Krise der Realwirtschaft nenne, weil bei den Finanzmarktkrisen sagen die Leute, naja, die Banken waren nicht kontrolliert, da sind irgendwie Sicherungen durchgebrannt, das kann man besser regeln das nächste Mal. Müssen die irgendwie Maßnahmen ergreifen, dann wird es nicht mehr passieren. Das stimmt zwar nicht, weil Finanzmarktkrisen auch hunderte ergab in der Geschichte des Kapitalismus, aber der realwirtschaftlichen Krise kann man sagen, die gibt es seit 300 oder 400 Jahren. Seit 300 oder 400 Jahren gibt es normale zyklische Krisen des Kapitals, die alle 5 bis 10 Jahre eintreten. Spätestens, wir als Wessis müssen wissen, dass spätestens ab 66, 67 es regelmäßige Krisen im westdeutschen und seit 90 im gesamtdeutschen Kapitalismus gab. Die nächste war 74, 75, die nächste war 80, 82, die nächste war 90, 91, die nächste war 2000, 2001. Und wenn man jetzt bei 2001 letzte Krise 6, 7 Jahre draufsammelt, kommt das 2008 und eine ganz normale, ordinäre Krise des zyklischen Industriezyklus eingetreten wäre. Ob jetzt Finanzmarktkrise der USA, Subprime, Fannie Mae, Freddie Mac, Hypo Real Estate jetzt beschleunigt haben, ist eine andere Geschichte. Die normale Rhythmus wäre schon so gewesen. Da kann man dann nicht sagen, naja, das ist dumm gelaufen, das müssen wir besser kontrollieren. Wenn man 300 Jahre lang diesen Rhythmus hat von solchen Krisen und sagen, das ist wohl systemisch, wie man heutzutage sagt, das ist im System des Kapitalismus intern angelegt. Was bei dieser realwirtschaftlichen Krise vielleicht jetzt besonders ist, ist, dass alle drei großen Zentren des Kapitalismus erfasst sind, also Nordamerika, Japan, Europa, gleichermaßen, dass ich ein Zentrum ausweichen kann, wir haben eine Krise, dann exportieren wir nach Japan, wir haben gerade keine, oder Nordamerika und so weiter, und alle drei sind gleichermaßen erfasst, das sind auch die Schwellenländer, die großen, China weitgehend, Russland massiv, Brasilien auch wahrscheinlich massiv erfasst worden sind von der Krise. Wichtig ist auch, dass die Rückgänge in der realen Produktion nicht irgendwie bei 1, 2, 3% liegen. Ich rede jetzt von der materiellen Produktion der Industrie, sondern im zweistelligen Prozentbereich liegen. Bei einzelnen Branchen bei 40, 30% liegen. In der gesamten Industrie würde ich mal sagen, weltweit bei 15% in diesem Jahr liegen. Und last but not least ist diese Krise auch dadurch gekennzeichnet, dass die Massenerwerbslosigkeit trotz extremen Outsourcing wie Hartz IV, trotz Statistikfälschung und so weiter, auf ein Niveau ansteigen wird, was das Niveau auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise war. Das heißt, wir werden erleben, dass im nächsten Jahr 2010 wir bei der offiziellen Arbeitslosenquote mit schon den extra geparkten faktischen Arbeitslosen bei Hartz IV, offiziellen Arbeitslosenquote bei 6 Millionen Arbeitslosen ankommen werden und man dann davon reden muss, es real 9, 10 oder 11 Millionen, wenn man jetzt einigermaßen andere Zahlen mit einkalkuliert. Das gilt auch für andere Regionen des Kapitalismus, wo historische Rekordwerte genannt werden. In den USA wurden allein im vergangenen Jahr 2008 2,6 Millionen Jobs zerstört und die jetzt vorsichtig nach europäischen Kriterien verallgemeinerte Arbeitslosenquote in den USA liegt jetzt bereits bei 15% insgesamt. Das heißt, die Bilanz von der ersten Krise lautet, dass wir zum ersten Mal seit der Weltwirtschaftskrise 32 einen Rückgang des weltweiten Bruttoinlandproduktes haben, dass wir einen massiven Rückgang in den großen kapitalistischen Zentren Nordamerika, Japan und Europa haben und dass wir eine extreme Beschleunigung der Massenerwerbslosigkeit und eine extreme Beschleunigung des Nord-Süd-Gefälles haben werden. Zweiter Bereich, die Krise der großen Schlüsselindustrien. Es gab im Kapitalismus immer große Schlüsselbranchen. Kassel zum Beispiel war im vorigen Jahrhundert wichtig für die Eisenbahnindustrie gewesen. Das war damals eine Schlüsselbranche im 19. Jahrhundert. Es war damals auch so, dass in der Regel am Beginn des langen Zyklus die Eisenbahnindustrie, Eisenbahnbau, Eisenbahnbetrieb und so weiter, zunächst mal auch in Krisenzeiten die Krise abgefedert hat und später, vor allem im Jahr 1873, diese Eisenbahnindustrie die Krise beschleunigt hat. Deswegen im Jahr 1873 die große historische Krise vor allem auch ein Eisenbahnkrach war, wo reihenweise weltweite Eisenbahnen zusammengekracht sind. Das gilt auch für die Schlüsselbranche Nummer 1 des 20. Jahrhunderts, der Autobranche, die bis in die 50er, 60er Jahre hinein in Krisenzeiten eigentlich noch Wachstum gehabt hat, sodass die Krisen abgefedert worden sind. Während ab dem Jahr 74, 75, das heißt der großen ersten Krise der Autobranche, zum ersten Mal in Krisenzeiten die Autoindustrie nochmal schärfer runterging und die Krise verschärft hat. Das gilt jetzt in dieser Krise 2007, 2009, 10 noch in stärkerem Maße. Ihr wisst, dass der Einbruch in der Autoproduktion und der Einbruch im Absatz von Autos in Nordamerika bei 40-50% liegt. Also Halbierung des Absatzes in Europa bei 20% ungefähr liegt und in Deutschland bei 15% ungefähr in diesem Jahr liegen dürfte. Was jetzt spannend ist, ist, dass die zweite große Schlüsselbranche, nämlich die IT-Branche, also Computer, Bau, Hardware, Software, Computer, Büroausstattung und so weiter, dass die Computerindustrie zum ersten Mal in dieser Krise auch in die richtigen Minuszahlen reingerät und dass die Computerindustrie, die eine sehr junge Industrie ist, im Grunde erst in den 70er, 80er Jahren entstanden ist, zum ersten Mal auch Minuswerte haben wird und damit auch die Krise insgesamt verschärfen wird. Das heißt, Microsoft, Dell, die Unterhaltungselektronik, Sony und so weiter, Siemens zum Teil und so weiter, sind Unternehmen, die inzwischen auch gerade in diesen Sektoren massiv, Nokia, massiv ins Minusbereich geraten sind. Der dritte Sektor ist die Finanzmarktkrise. Das ist die Krise, die eigentlich am stärksten ins Zentrum gerückt wird, auch deswegen, weil sie den normalen Leuten am ehesten, als etwas verkauft werden kann, was abgespalten werden kann vom Herz des Kapitalismus. Und man sagen kann, das sind durchgeknallte Banker, die haben Bodenhaftung verloren. Die berühmten Grafiken, so ungefähr wuchs das Bruttosozialprodukt, aber der Finanzsektor wuchs dreimal schneller. Das liegt an Deregulierung, an den großen Bonizahlungen und so weiter und so weiter. Was mir wichtig ist, ist, dass man klar macht, dass der abgehobene Finanzsektor erstmal personell oder institutionell nicht abgehoben ist, sondern Teil der Realwirtschaft ist. Dass man zweitens klar gemacht kriegt, dass es Abheben in Anführung seines Finanzsektors eine logische, immanente Entwicklung des Kapitalismus ist, was die Krisen abgeschwächt hat über 15 Jahre hinweg. Zum Ersten, es ist wahr, dass einzelne Spekulanten sind, die besonders Rad gedreht haben. Und damit genau diese Abspaltung gemacht, das sind Einzelpersonen, das ist Finanzkapital, das ist vielleicht noch jüdisches Kapital und so weiter, und die sind schuld an der Krise. Dass aber die Finanzspekulationsräder, die Siemens, die Daimler, die Thyssen, die die Deutsche Bank, die die bayerische Bank Hypo Real Estate geträgt haben, weit, weit größere Dimensionen sind. Und dass zum Beispiel Siemens zu Recht bezeichnet wird als eine Bank mit angeschlossener Elektroabteilung und die primär in den letzten 15 Jahren Bankgeschäfte gemacht haben, dass generell man feststellen kann, dass alle deutschen Konzerne in den letzten 10 Jahren ihre Hauptgewinne im Finanzsektor mit Spekulationen gemacht haben. Oder dass im letzten Sommer Porsche mit dem Kauf der VW-Aktie Jojo gespielt hat, dass der gesamte DAX auf und runter gerast ist, weil Porsche versucht hat, VW zu kontrollieren, dass dabei Porsche in 3 Wochen 8 Milliarden Euro Gewinn eingezockt hat, was ja auch heißt Verluste anders und so weiter, zeigt, in welche Dimension ganz produktives Kapital ein Sportwagenbauer im Grunde in dieser Zeit gemacht hat. Das heißt, rein personal und institutionell ist es Teil der ganzen Chose. Schon da, und es ist nicht einzelne Personen, die irgendwie durchgeknallt sind. Aber jetzt kommt der innere Logikaspekt dazu. Wenn es stimmt, dass im Kapitalismus es ein Problem gibt, was darin besteht, dass die materielle Ausweitung der Produktion fast unbegrenzt stattfinden kann, fast unbegrenzte Steigerung des Outputs an Waren durch immer höhere Produktivkraft, aber die Kaufkraft da relativ zurückbleibt, weil der Kapitalist, alle Kapitalisten, ein Interesse daran haben, ihre Löhne möglichst niedrig zu halten, Sozialausgaben möglichst niedrig zu haben, um damit hohe Profite zu machen und damit die Gesamtnachfrage relativ zurückbleibt. In der Situation ist natürlich eine Kreditausweitung eine Möglichkeit, diesen Widerspruch hinauszuschieben. Und die internationale Ausweitung der Kredite von privaten Haushalten, von Unternehmen, von Staaten hat die objektive Funktion gehabt, diese Krise eben hinauszuschieben, um 10, 15 Jahre, wo das Spiel immer weitergetrieben werden konnte, mit den dann verschachtelten Krediten, neu verpackten Krediten, verschnürten Krediten, an Zweckgesellschaften, outgesourcten Krediten und so weiter. Aber irgendwann war natürlich Ende gewesen. Und jetzt kracht die ganze Show zusammen. Aber im Grunde hat es einen Zweck gehabt, der eben diese Krise faktisch mit hinausgeschoben hat. Was wir jetzt haben, ist sicherlich eine neue Dimension dieser Krise, was eben durch diese langjährige gigantische Spekulation auf allen Ebenen mitbedingt ist. Nouriel Roubini, der Mann, der vor 2,5 Jahren ausgelacht wurde, ein Professor aus USA, als er auf dem World Economic Forum in Davos diese Krise vorhersagte, schreibt inzwischen, dass die US-amerikanischen Banken zwar 1.000 Milliarden Dollar abgeschrieben hätten an Schrottpapieren, dass aber allein nochmal in den USA 3.600 Milliarden Dollar Schrottpapiere da sind bei den Banken, dass aber der Wert des gesamten amerikanischen Bankensektors bei ungefähr der Hälfte, bei 1.600 Milliarden, 1,6 Billionen in europäischen Begriffen Dollar liegen würde und dass damit, ich zitiere, damit ist praktisch das gesamte US-Bankensystem insolvent. Vergleichbares dürfte auch auf das europäische Bankensystem zutreffen. Wir haben damit eine systemische Bankenkrise, Zitat Ende. Roubini sagt dann, der Bürger, das ist kein linker Radikaler, er sagt, die einzige Chance bestünde darin, den gesamten Bankensektor zu verstaatlichen, dann zu gucken, wie man Spreu vom Weizen trennt und dann nach 10 Jahren vielleicht den Bankensektor wieder allmählich in die Privatsphäre abzulassen. Wenn man das nicht machen würde, würde eine faule Billion nach der anderen auftauchen, letzten Endes eine Dynamik beginnen, die eben nicht mehr kontrollierbar wäre. Bisher wird es eben nicht gemacht, sondern den Banken wird immer neues Geld gegeben, sei es in Nordamerika, Japan oder in Europa. Vierter Bereich der Krise, Krise der imperialen Hegemonie. Die Geschichte des weltweiten Kapitalismus als ein Weltsystem kannte bisher 3 große Perioden mit unterschiedlichen Hegemonialmächten. Es gab eine Periode des niederländischen Imperiums, es gab eine Periode des britischen Empires und es gibt eine Periode des US-amerikanischen Kapitalismus. Bei all diesen 3 imperialen Perioden gab es eine Einheit von Wirtschaftsmacht Nummer 1, Währungsmacht Nummer 1 und Militärmacht Nummer 1. Das heißt, die Niederlande waren diese 140 Jahre lang Wirtschaftsmacht Nummer 1, Währungsmacht Nummer 1, Gulden und Militärmacht, niederländische Seeflotte Nummer 1. Die Briten waren im 19. Jahrhundert Wirtschaftsmacht Nummer 1, Währungsmacht, British Pound Nummer 1 und Militärmacht Nummer 1. Die britische Seeflotte kontrollierte die Meere im Großen und Ganzen. Der US-amerikanische Imperialismus war Wirtschaftsmacht Nummer 1, ist es nicht mehr ganz, ist Währungsmacht Nummer 1, Dollar ist Währung Nummer 1 und ist mit Abstand Militärmacht Nummer 1 geblieben bisher. Durch diese Dreifaltigkeit, sage ich mal ein bisschen jetzt ketzerisch, der imperialen Hegemonie, gab es eine Einheit, wo das eine auf dem anderen aufbaute, aber alle 3 eine wichtige Rolle spielten und natürlich die Militärmacht zwar abhängig war irgendwo von der Wirtschaftsmacht, aber natürlich auch eine zum Teil das Imperium überlebende Rolle spielen konnte. Man kann ziemlich genau an dem kriselnden US-amerikanischen Imperialismus festlegen, wie langsam die einzelnen Säulen der Dreifaltigkeit einbrechen. Wir hatten nach dem Vietnamkrieg, wo zum ersten Mal die USA eine große militärische Niederlage erlebt haben, die Situation, in der die USA hochverschuldet waren, der Dollar zu kriseln begann und zum ersten Mal die US-amerikanische Regierung sagen musste, wir können den Dollar nicht mehr in Gold einlösen. Das heißt, die Vereinbarung Bretton Woods von 1944, der Dollar ist Fixstand für alle Währungen festgebunden und wir garantieren als Fort Knox, als Goldburg in den USA, dass gegebenenfalls jeder, der einen Dollar hat, zu uns kommen kann. Der Staat Deutschland kommen konnte, Herr Adenauer kommen konnte, sagen können, wir haben so viel Dollar, dafür möchten wir Gold haben. Zum festen Preis, der festgelegt worden ist. Das war ab 73 aus. Herr Nixon sagte, wir können es nicht garantieren. Und es gab den netten Satz des damaligen US-amerikanischen Finanzministers, der sagte zu den europäischen Finanzministern, es ist unsere Währung, der Dollar, aber euer Problem. Das hat sich bis heute bewahrheitet. Aber seitdem ist der Dollar auf Treu und Glauben Weltwährung Nummer 1. Das funktioniert ein Vierteljahrhundert jetzt. Wer weiß, seit Anfang der 70er Jahre bis heute ist der Dollar Papiergeld, aber es funktioniert. Mal schlecht, mal recht, aber es gibt keinen Ersatz dafür. Bisher jedenfalls. Aktuell könnte man jetzt sagen, naja, da könnte ja vielleicht die Ablösung des Dollars einfach kommen. Das heißt, der Dollar könnte vom Renminbi oder vom Yuan der chinesischen Währung abgelöst werden oder der Dollar könnte vom Euro abgelöst werden. Dazu muss man sagen, China ist zwar aufstrebende Emerging Market Macht, aber ist natürlich längst nicht konkurrenzfähig in vollem Umfang mit den großen imperialistischen Ländern. Man muss auch sagen, dass letzten Endes eben China militärisch keine Rolle spielt bisher. Die USA absolut Militärmacht Nummer 1 geblieben sind. Was den Euro betrifft, muss ich sagen, naja, der Euro ist natürlich eine Kunstwährung. Ist eine Währung, wo nur 3/4 der Europäischen Union mit Währung abgedeckt sind. Und ist eine Währung, wo es zwar eine Europäische Zentralbank gibt, aber eine EZB, die letzten Endes konfrontiert ist mit 27 unterschiedlichen Wirtschaftspolitiken, die in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterschiedlich gemacht werden können, mit Mehrwertsteuern, die rangieren zwischen 7% und 30% und so weiter und so weiter. Also extrem schwierig ist, so einen Raum zusammenzuhalten. Und das unter Bedingungen noch, wo nicht nur die Länder, die kein Euro als Währung haben, Stichwort Polen, Ungarn und so weiter, in die Staatskrise reingetaumelt sind, sondern eben auch Euro-Länder, Stichwort Griechenland, Stichwort Irland, Stichwort Spanien, Stichwort Italien, in schwere Finanzkrisen reingetaumelt sind und es gar nicht so klar ist, ob dieser Euro überleben wird als eine Einheitswährung der Europäischen Union. Wenn es aber so wäre, dass der Euro, die Europäische Union, die USA ablösen können als imperiale Macht Nummer 1, möchte ich auf zwei Dinge hinweisen. Einmal, dass die Ablöseprozesse Niederlande zu Großbritannien, Großbritannien zu USA nicht irgendwie von heute auf morgen oder 0 Uhr wird umgestellt stattgefunden haben. Es ist aber nicht angenehmer, von der Welt zu leben, in der zwei Gangsterbanden sich gegenseitig bekämpfen und um die Vorherrschaft auf der Welt kämpfen. Und das wäre das, wenn der Euro mit dem Dollar konkurrieren will, weswegen die Europäer ja übrigens am 2. Juni 1999, eine Woche vor dem Ende des Kosovo-Kriegs, in Köln getagt haben und gesagt haben, was uns fehlt, ist eine so wunderbare Militärmacht wie die USA, die sie gerade jetzt demonstrieren in Jugoslawien. Deswegen brauchen wir eine 70.000 Mann Frau-Armee, deswegen brauchen wir einen eigenen Militärtransport, wo auch Leo 2 Panzer in die ganze Welt gefahren werden können. Deswegen brauchen wir ein eigenes Satellitensystem, weswegen man Galileo braucht, weswegen man A400M Militärtransporter braucht, weswegen die Europäische Armee aufgebaut wird und so weiter. Das ist der Hintergrund dafür, dass die Europäische Union weiß, aha, Wirtschaftsmacht Nummer 1 sind wir schon. Wirtschaftlich sind die europäischen Exporte nach außen von der Europäischen Union deutlich größer als die US-amerikanischen. Währungsmacht könnten wir werden, wenn wir alle Länder zwingen, den Euro zu übernehmen und so weiter. Aber Militärmacht sind wir weit, weit abgeschlagen. Deswegen da die besonderen Anstrengungen gemacht werden müssen. Fünfte Krise, die Nord-Süd-Krise oder die Hungerkrise. Die Globalisierung ist ein Prozess, in der alle Bereiche unseres Lebens, Alter, Gesundheit, Kindergarten, Schulen, normale Produktion, normale Arbeit und so weiter, dem Diktat der Profitmaximierung unterstellt werden. Und ein Prozess, in der alle Winkel der Erde in das Geld, Dollar, Yen, Euro, Schweizer Franken, British Pound System integriert werden und dadurch unter anderem hunderte Millionen Subsistenzwirtschaften in den Geldkreislauf einbezogen wurden. Also hunderte Millionen Subsistenzwirtschaften, in denen mehr als 1 Milliarde Menschen lebte, die sich weitgehend selber versorgt haben, Lateinamerika, Asien, Afrika und so weiter, die inzwischen im Geldkreislauf erfasst sind, deren Boden enteignet wurde, wo jetzt bei Biosprit oder Agrosprit angebaut wird und so weiter. Und die unter anderem im Rahmen dieser Globalisierung, deshalb fast werden es in den Geldkreislauf der Welt, in die globale Weltwirtschaft und der Finanzwirtschaft, hunderte Millionen auch in die Slums gezogen sind. Die Bewohnerschaft der Favelas und der Slums hat sich allein in den letzten 15 Jahren von ungefähr 400-500 Millionen auf 1,2 Milliarden Menschen erhöht. Heute leben 1,2 Milliarden Menschen von den 6,2 Milliarden Menschen der Welt in Slums, also extrem elenden Bedingungen. Eine 4-5-mal schnellere Steigerung, als die Weltbevölkerung angestiegen ist. Parallel stieg die Zahl der Hungernden an. Nach der Definition der UNO litten im Jahr 1980 250 Millionen Menschen Hunger. Im Jahr 1990 waren es 400 Millionen, im Jahr 2000 650 Millionen. Vor 2 Jahren nur in Anführungszeichen 850 Millionen und in diesem Jahr 1 Milliarde Menschen. In diesem Jahr, beschleunigt durch die Krise, wird zum ersten Mal 1 Milliarde Menschen direkt Hunger leiden. Der Hunger wird verstärkt in der Krise, unter anderem indem die Agrarpreise der armen Länder, Stichwort Baumwolle, Burkina Faso, runterfallen, sie nichts mehr kriegen auf dem Weltmarkt. indem die Importpreise, also Weizen, weiter hoch bleiben, also es teuer wird, Hunger zu stillen und so weiter, und indem die reichen Länder der ersten Welt, Nordamerika, Japan, Europa, immer weniger Geld geben, um Hunger zu bekämpfen. Das führt dazu, dass das UNO-Welternährungsprogramm dort, wo sie noch Rationen an Hungernde verteilen können, in diesem Jahr 2009 beschlossen haben, dass sie pro Erwachsenen und pro Tag nur noch eine Ration von 1500 Kalorien geben, obwohl die offizielle Ration bei 2200 liegt. Das heißt, sie haben nicht mehr genug und müssen selbst da, wo sie verteilen, von 2,2, was ungefähr hungerstillend ist oder was nicht zur Unterernährung führt, auf 1500 Kalorien runtergehen.
Das ist der ökonomische Hintergrund hinter Lampedusa und hinter den Versuchen, die Leute alle wieder abzutrennen. Sechste und letzte Krise, Umwelt- und Klimakrise. Ich glaube, dass Umweltzerstörung und Klimaerwärmung letzten Endes Resultate sind eines seit mehr als 100 Jahren vorherrschenden Produktions-, Konsum- und Mobilitätsmodells, des sogenannten fossilen Kapitalismus.
Dass die Endlichkeit der Rohstoffe, die Endlichkeit dessen, was hier verballert und verbrannt wird, letzten Endes immer gegeben war, aber letzten Endes ein Thema war, was früher nicht diese entscheidende Rolle spielte. Heute reicht Kohle noch ungefähr 200 Jahre bei gleichbleibendem Verbrauch. Ja, 200 Jahre ist weit weg. Seit 110 Jahren oder 100 Jahren haben wir umgestellt von Kohle auf Öl und seine Derivate. Diesel, Benzin, Kerosin. Und diese Brennstoff reicht jetzt noch 40 oder 50 oder 30 Jahre insgesamt. Und dazu kommt noch, bei 10 Jahren weiß man, dass eben nicht die Frage ist, wie lange reicht es denn noch im jetzigen Verbrauch, sondern entscheidend ist die Frage Peak Oil. Peak Oil meint, wie viel kann man an einem bestimmten Punkt aus der Erde rausholen, wann ist da das Maximum erreicht? Könnt ihr auch so formulieren, wann entdeckt man pro Jahr weniger neue Quellen, als mehr aus der Erde rausgeholt wird? Dieses Peak Oil, das Maximum, was aus der Erde rausgepumpt werden kann an Öl, ist nach unterschiedlichen Wissenschaftlern irgendwie erreicht worden im letzten Jahr oder wird in den nächsten 5 Jahren erreicht. Wenn Peak Oil aber erreicht sein sollte, dann heißt es, Maximum, was rausgeholt werden kann, trotz neuen Funden, aber die erschöpfen sich und so weiter, aber permanent ansteigender Verbrauch, doch immer stärkeres Umstellen auf Öl und seine Derivate, Diesel, Benzin, Kerosin. Das heißt, dass der Preis für dieses Öl extrem hochstellen kann und dass die 150 Dollar je Barrel, je Fass Öl vom letzten Sommer ein Witz sein können, wirklich mit dem, was da passieren kann, wenn Peak Oil erreicht sein sollte, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie auch angelegt ist. Und da ist es verrückt natürlich, dass der Preis für einen Barrel von 150 oder 145 Dollar je Fass inzwischen auf 38 oder 40 oder sogar 32 Dollar herunter sackte in der Krise, dass der Markt sagt, no problem, weiter so, und das auch völlig absurd ist, weil natürlich der Grund, warum der absackt, ist ganz natürlich, wenn auf einen Schlag die Wirtschaft um 20% runtersackt, primär die Industrie runtersackt, auch der Verbrauch von Kraftstoffen zurückgeht wegen Krisenangst und so weiter, bei gleichen Produktionsanlagen, bei gleichen Raffinerien und so weiter, haben die ein Preisproblem und senken die Preise rabiat. Dass aber real die Knappheit weiterhin da ist, die sogar in 2-3 Jahren wieder extrem zu Preisanstiegen führen kann, sagt der Markt nicht, sondern wird einem dann wieder mit neuen extremen Fieberkurven entsprechend zum Ausdruck bringen. Parallel zu dieser Ressourcenkrise haben wir eine Klimakrise. Ein Thema, was vor 20, 30 Jahren zum ersten Mal von Klimaforschern erwähnt wurde, erforscht wurde, was vor 15 Jahren von der Mehrheit der offiziellen Wissenschaft, die auch inoffiziell mehrheitlich geschmiert wird, von den großen Ölverbrauchern bestritten wurde, was aber seit ungefähr 7-8 Jahren nicht mehr bestritten wird, wo sogar teilweise bei dem Zynismus übergeht, das ist halt so, kann man eh nichts machen. Deswegen tanzt auf der Titanic. Einfach nochmal richtig die Musikkapelle aufspielen lassen und so weiter. Das aber eindeutig inzwischen alle wichtigen Wissenschaftler, Institute sagen, es ist kein natürliches Problem. Es hängt nicht mit dem 14 der hunderte Millionen Kühe zusammen, die auch CO2 emittieren. Das ist primär ein menschengemachtes Problem, wo die von Menschen gemachte Steigerung der CO2-Emissionen und anderer klimaschädigen Emissionen entscheidend für diese Entwicklung sind. Das weiß man. Das ist inzwischen Stand der Wissenschaft. Trotzdem reagiert gerade in der Krise nicht nur der Ölpreis irrational, sondern die Politik irrational. Die Politik in der Krise, und zwar egal ob in Peking, ob in Washington, ob in Rom, London, Paris oder in Berlin, reagiert, indem sie sagt, Subventionen an die Autoindustrie, Abwrackprämien für Millionen Autos, Steuersenkungen für Dutzende Millionen von Autos, neue Subventionen an Airbus und an Boeing und an Embraer Flugzeugbauer in Brasilien und an Bombardier Flugzeugbauer in Kanada und international Straßenbau, Straßenbau, Straßenbau. Das ist eine Betonierung der ähnlichen Verhältnisse, die in erheblichem Maß mitverantwortlich für diese katastrophale Krise sind. Um ein Beispiel zu nennen, der A380, also der Super Jumbo von Airbus, dieser A380 ist so geplant, dass in den nächsten 15 Jahren 700 Exemplare in den Weltmarkt gedrückt werden müssen. Dann rechnet er sich auf 700 Exemplare. 700 Exemplare passen aber nach den richtigen Computermodellen der Airbus-Ingenieure oder Airbus-Mathematiker nur in den Weltflugmarkt, wenn der Weltflugverkehr sich verdoppelt. Oder zwei andere Beispiele. Wenn wir alle in der Luft geflogenen Kilometer gleich 100% nehmen, dann fallen 50% auf die Binnenflüge der USA. 100% alle Flugbewegungen, alle Kilometer in der Luft, 50% Binnenflüge der USA, 20% Binnenflüge in Europa, dann kommen Binnenflüge nach Amerika, Asien und so weiter, dann jetzt kommen Interkontinentalflüge, Europa, USA und so weiter. Oder ein zweites Beispiel, in den vier deutschen Bundesländern, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen, sind mehr PKW angemeldet als in ganz China und ganz Indien. 27 Millionen zu 25 Millionen. Jetzt überlegen wir ein bisschen die Verallgemeinerung dieses Modells. Der Mobilität der USA und Fliegerei oder der Mobilität von Baden-Württemberg, Bayern, was in Hessen nicht viel anders sein sollte und so weiter. Weltweit. Ganz konkret, die betonieren jetzt doch die Fabriken, die diese Mobilität in den nächsten 15 Jahren erreichen sollen. Mit Verdopplung des Flugverkehrs, Verdopplung oder Verdreifachung des PKW-Verkehrs und so weiter und so weiter. Jedes Milchmädchen und Milchmädchen konnten gut rechnen. Hätte gesagt, mit der 70er Jahre, Stichwort Club of Rome, Ende des Wachstums und so weiter, man muss wegkommen von Öl. Hätte übrigens jetzt ein Vierteljahrhundert Zeit gehabt, von Öl wegkommen, hinkommen zu anderen Formen der stofflichen Produktionsweise. Im Kapitalismus ist es umgekehrt. Diese Konzentration hat sie erhöht. Das hat eine innere Logik, hat nicht was zu tun, dass die Kapitalistenbosse irgendwelche Idioten wären oder irgendwelche Schweine wären. Die können Anthroposophen sein. Aber das Kapital, was sie verwalten, will da Profite machen, hat ein riesiges Gewicht erreicht, weswegen es eben nicht so einfach wegdiskutiert werden kann, nicht einer mit grünen Beschlüssen im Bundestag verändert werden kann, sondern eben anderer Maßnahmen bedarf. Diese sechs Krisen, diese wäre die Krise zwischen Reich und Arm, also die Verteilungskrise, diese sechs Krisen bilden die Summen einer großen historischen Krise. Welche Alternativen gibt es? Ich glaube, dass ganz oben anstehen sollte, drei Dinge, nämlich aufklären, aufklären, aufklären. Das ist, glaube ich, die Hauptsache zunächst mal, die wir als linke, engagierte Leute machen müssen. Gewerkschafter, Globalisierungskritiker, meinetwegen auch engagierte Christen und andere. Wir sollten aufklären darüber, dass dies nicht eine Krise ist infolge von Gier. Nicht eine Krise aufgrund von schlechten Charaktereigenschaften oder Mundgeruch, sondern dass dies eine Krise ist, die kapitalistisch bedingt ist und die systemisch im Kapitalismus einer Gesellschaftsordnung ist, die nicht ewig ist und nicht endlich, nicht unendlich ist, sondern die zeitlich 300, 400 Jahre lang bisher angedauert hat. Wir sollten zweitens sagen, dass dies nicht eine Krise eines spezifischen Kapitalismus ist. Nicht Turbokapitalismus, nicht finanzmarktgetriebener Kapitalismus, nicht irgendwie ein Casino-Kapitalismus. Sondern man muss sagen, das Casino, das Turbo, der finanzmarktgetriebene, ist ganz normaler, ordinärer Teil des normalen Kapitalismus. Das ist einfach die logische Weiterentwicklung des Kapitalismus, wie es seit hunderten Jahren, gerade das Turbomäßige, gerade diese Art von Finanzmarkt getrieben, gab es genau gleich 1873, 1857, 1929 und so weiter, die da genau die gleichen Blüten getrieben haben. Wir sollten auch sagen, dass es eben keine Krise des westamerikanischen Kapitalismus ist, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich die Krise in Europa schlimmer sein wird als in den USA. Die irische Subprime-Krise, rein irisch gemacht. Die spanische Subprime-Krise, rein spanisch gemacht. Und die erste Szene in dem Film Let's Make Money von Wagenhofer ist die, wo ein Flugzeug in Spanien über zehntausende Häuser fliegt, die alle leer stehen, die alle neu gebaut wurden, die nur gebaut werden, damit die in 3 Jahren den Preis verdoppelt haben und damit die Leute eben damit spekulieren. Und das Flugzeug geht immer tiefer, die Straßen sind leer, ein paar Polizisten patrouillieren, damit da keine Einwanderer aus Afrika in die Häuser reingehen würden, aber insgesamt, 3 Millionen Häuser stehen heute neu gebaut in Spanien leer. Da könnten 10 Millionen afrikanische Einwanderer wohnen. Das wäre sogar sinnvoller, die Wohnungen zu erhalten, als auch der spanische Staat, die irgendwie Gelder zahlen, die irgendwie zu unterhalten, obwohl keiner einziehen will und keiner einziehen kann und sie jetzt eben allmählich verfallen. Wir sollten auch weiter aufklären und sagen, der Staat ist da. Das ganze Geschwätz der letzten 2 Jahrzehnte, dass die Staaten keine Rolle spielen, ist einfach falsch gewesen. Die Staaten spielen keine Rolle, um Sozialfürsorge zu erhalten. Sie spielen keine Rolle, um für die Armen in Kassel oder anderswo zu sorgen. Sie spielen immer weniger eine Rolle, um öffentlichen Verkehr vorzusorgen. Aber sie spielen eine erhebliche Rolle. Wenn Herr Schröder oder Frau Merkel nach China fliegen, dann fliegen sie oder umgekehrt. Dann fliegen 70 Kapitalisten mit Frau Merkel in der Tasche oder Herrn Schröder in der Tasche nach China, um Geschäfte zu machen. Sie brauchen den Staat, der die Tür öffnet. Jetzt ist der Staat ganz, ganz dicke da und die großen Konzerne und Banken betteln, winseln, sagen, oh, bitte verstaatlicht uns mal ganz kurz und schmerzlos. Schiebt uns, gebt dem Affen Zucker, Staatsnähe zu uns rein, nicht so auffällig bitte, ja, Bad Bank genannt und so weiter, aber bitte, wir brauchen es ganz dringend, sonst können wir nicht weiter funktionieren. Und das Witzige ist ja auch dabei, dass diese Banken letzten Endes in der Casino-Sprache gesagt bekommen, Fett, Water, Schön. Macht euer Spiel nochmal. Das heißt, die Banken, die tausende Milliarden Dollar, Yen, Pound, Schweizer Franken, Euro verspielt haben, und zwar Geld ihrer Anleger, denen werden tausende Milliarden Dollar, Yen, Euro, Schweizer Franken gegeben, jetzt Steuergelder, mit dem Hinweis, Fett, Water, Schön. Macht das Spiel nochmal. Da wird nicht gesagt, wir kontrollieren euch, wir regeln das, wir verstaatlichen euch, sondern wird gesagt, ihr kriegt nochmal die Knete. Und bisher ist die Weltöffentlichkeit erstarrt. A, vor so viel Knete, das wäre der nächste Punkt, und B, vor so viel Zynismus, dass das so funktioniert, die gleichen Personen, die nicht mal sagen müssen, ach Entschuldigung, war einfach so eine Idee gewesen, ja, wie das bei der DDR war. Ja, war so eine Idee, 40 Jahre, ist halt schiefgegangen, okay, gut, da haben wir einen Witz drüber gemacht. Ackermann kriegt Verlängerung. Das heißt, die gleichen Charaktermasken werden eingesetzt, um das gleiche Spiel nochmal jetzt mit Steuergeldern zu machen. Und dieser letzte Punkt, wir sollten aufklären darüber, Geld ist genug da. Alles Geschwätz der letzten 2 Jahrzehnte. Wir haben kein Geld. In der Europäischen Union, weltweit, der IWF oder bis runter zum Kasseler Staatssäckel. Ist einfach Quatsch. Die hatten kein Geld für Hartz IV. Die hatten kein Geld für öffentlichen Verkehr. Die hatten kein Geld für Schulen. Die haben kein Geld für Kindergarten. Die haben kein Geld, um nur einigermaßen die Klassenstärke der 70er Jahre wieder zu erreichen. Das ist kein Geld da. Aber sie haben 10-mal mehr, und zwar 100-mal mehr Gelder, um denen diese Gelder zu geben, die sie verspielt haben, sondern fett, Mutter, schön. Auf dem Hintergrund glaube ich, dass man auf einer solchen aufklärerischen Basis ein Aktionsprogramm entwickeln kann. Mir fallen dazu 5 Punkte ein. Der erste Punkt würde heißen, dass alle Staatsgelder, die an Finanzinstitute gegeben werden oder auch an Frau Schäffler von der Schäffler-Gruppe oder an Conti Schäffler gegeben werden, 1:1 umgesetzt werden müssen als Minimum in Kontrolle der öffentlichen Hand als Eigentum an diesen Unternehmungen. Das ist ein normaler kapitalistischer Merksatz, gibt, damit er gegeben werde. Das heißt, das Minimum müsste sein, dass der Finanzsektor, der diese Gelder bekommen hat, von der öffentlichen Hand, gut zunächst mal abgehoben und so weiter, kontrolliert werden muss. Wenn das der Fall wäre, und nur der Fall sein würde für das, was der Bund jetzt noch bei der Bad Bank reinzahlen soll, dann wären alle privaten Banken in Deutschland innerhalb von wenigen Monaten in öffentlichem Eigentum. Sparkassensektor ist es ohnehin. Das Zweite müsste sein, dass wenn man schon sagt, der Bankensektor ist aufgebläht und er hat sich zu extrem auseinanderentwickelt, dann ist auch logisch, da muss Luft raus. Und ein Bankensektor macht auch im Kapitalismus nur Sinn, wenn er nicht eine neue schwere Krise führen soll, dass er vermittelnd ist für die normale materielle Produktionstätigkeit. dieses nicht abgehoben sein des Bankensektors, du kriegst es nur hin, indem du dezentralisierst und dezentral kontrollierst öffentliche Banken. Und das war die Erfahrung der 29er, 33er Krise gewesen, zu sagen, diese Banken, die international operieren, ist extrem gefährlich, auch für den Kapitalismus, auch für das großbürgerliche Hirn gefährlich. Deswegen Sparkassensektor, Genossenschaftsbanken, kommunale Einrichtungen, die direkt kontrolliert werden, die primär der kommunalen Wirtschaft, der regionalen Wirtschaft dienen. Entsprechend in den USA Verbot von Zusammenbanken, die alle Geschäfte machen, Trennung, Investmentbanken. Wenn die spekulieren, ist ihr Ding, aber sie werden nicht staatlich abgesichert. Werden abgesichert werden sollten Sparkassen der USA, die dann in den 70er Jahren in die Krise geraten sind und heute auch faktisch privatisiert worden sind. Der dritte Punkt wäre der, wenn es stimmt, dass die Massenerwerbslosigkeit in den nächsten 1,5 Jahren sich nochmal um 40-50% oder gar 80% erhöhen sollte, wenn es stimmt, dass wir in Deutschland in Richtung 6 Millionen offiziell Arbeitslose gehen, dass in Europa in Richtung 30 Millionen offiziell Arbeitslose gehen, dann ist es Minimum zu verlangen, radikale Arbeitszeitverkürzung bei Lohn- und Gehaltsausgleich. Und die europäischen Gewerkschaften müssen rein Selbsterhaltungstrieb sagen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht Arbeitszeitverkürzungen fordern bei Lohn- und Gehaltsausgleich, dazu sage ich noch was, dann werden wir unsere materielle, unsere soziale Basis verlieren. Und zwar Millionen Leute davonlaufen, weil sie kein Geld mehr haben werden und weil sie sagen, die verteilen uns elementaren Interessen ja nicht mehr. Und da gibt es eine Brücke jetzt. In Deutschland mehr als anderswo. Das ist Kurzarbeitergeld. Da funktioniert es ja, wegen der Bundestagswahl, wegen dem 27. September dieses Jahres. Weil die Angst haben, wenn da schon die Arbeitslosigkeit bei 5,5 Millionen sein sollte, da gibt es Stress für alle Parteien, oder für fast alle Parteien. Und deswegen sagen sie, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeitergeld wird verlängert. Aber das ist natürlich ein Mechanismus, der jetzt mal da ist, wenn die Leute sagen, na gut, da gibt es ja Lohn- und Gehaltsausgleich. Nicht ganz, aber zu 2/3, zu 80-90% und so weiter. Da ist der Apparat auch da. Geld, habe ich schon gesagt, ist ja auch genug da. Kann ja auch eingespeist werden. Die Konzerne, die es nicht zahlen können oder nicht zahlen wollen, wo der Druck nicht groß genug da ist, dann her mit dem, was er hat und so weiter, muss der Staat vielleicht Ausgleich zahlen. Und da wäre die Forderung natürlich da, dann muss das Kurzarbeitergeld verlängert werden auf 5 Jahre bis zum absehbaren Ende dieser Krise. Und Unternehmen dürfen auch nicht entlassen, was ja in Frankreich auch ganz kreativ praktisch umgesetzt wird, dass die Bosse halt so lange festgesetzt werden, bis sie sagen, nein, wir entlassen nicht, nein, wir schließen den Conti-Betrieb in Frankreich nicht und so weiter. Weil diese Steigerung der Massenerwerbslosigkeit und die Steigerung des sozialen Elends wird zu einer totalen Zersetzung der Gesellschaft mit politischen Gefahren, Faschismus und so weiter führen. Ich glaube, dann würde als vierter Punkt ein sinnvolles Investitions-, Beschäftigungs- und Konjunkturprogramm Sinn machen, was ich mit 4 Ks mal so salopp bezeichnet habe, nämlich Investitionen in Kinder, Kultur, Klima und Konsumgewohnheiten. Das heißt, Investitionen in den Bereichen, wo 1 Million Euro extrem viel Beschäftigung erzeugen, wo 1 Million Euro fast nichts an CO2-Emissionen erzeugen, wo 1 Million Euro extrem viel Investitionen in Zukunft darstellt. Sei es im Bereich von Kindergarten, sei es im Bereich von Schulen, sei es im Bereich von Hochschulen und Kultur, sei es im Bereich von Klima, Energiewende und Verkehrswende oder sei es im Bereich von veränderte Konsumgewohnheiten. Was Letztere betrifft, habe ich hier ein nettes Zitat von dem UNO-Beauftragten für Ernährung, der sagt, Fleischverzicht ist die einfachste Methode, um Energie zu sparen. Zitat Ende. Allein, was normal Ärzte sagen, ja? Also eins normal die Woche Fleisch essen ist okay, aber mehr ist ein Problem, auch für Alte, für ihre Knochen und so weiter, ist eine ganz banale Einsicht, wenn man dann noch weiß, welche Ketten das nach sich zieht, wie viel mehr man Tiere verfüttern muss an Soja und so weiter, um das an Energie und Kilokalorien zu produzieren, was da ist, dann ist klar, warum das insgesamt durchaus einen Sinn machen könnte. Und aber zurückzukommen zu Kinder und Kultur und zu Klima, wenn man nur in Deutschland die Klassenstärke erreichen wollte, die wir, die 68er Generation, durch die Studentenrevolte bis Anfang der 70er Jahre erreicht haben, die Willy Brandt und Co. umsetzen musste, nämlich 20 Kinder oder Schülerinnen und Schüler auf eine Lehrkraft, bräuchte man 240.000 Lehrerinnen und Lehrer mehr. Ja, das ist nur das Niveau von Finnland oder von Kuba. Nur Finnland oder Kuba-Niveau heißt eine Viertelmillion Menschen, die man einstellen müsste. Wenn das verallgemeinert, auf den gesamten Ausbildungssektor, Hochschulen, Kindergarten, kommst du auf 1 Million Menschen, die du für eine sinnvolle Investition von Menschen in dem Bereich bräuchtest. Oder ein anderes Beispiel, ich weiß nicht genau, was in Kassel bei der Anteil des Fahrradverkehrs im gesamten Verkehr ist. Wenn wir nur in Deutschland den Fahrradanteil des Verkehrs in Münster verallgemeinern würde, und Münster hat gleich viele Regentage wie Osnabrück, aber Münster hat doppelt so viel Fahrradverkehr wie Osnabrück als Beispiel. Ja? Ich rede nicht von Nimwegen und nicht von Groningen und nicht von Amsterdam. Das heißt ja, der Niederländer ist genetisch bedingt Fahrradfahrer. Nur was die Deutschen freiwillig, ohne dass ein Kommissar mit Kalaschnikow im Rücken sie zwingt, Fahrrad zu fahren in Münster. Wenn man nur das verallgemeinern würde, hätte auf einen Schlag plötzlich 50.000 bis 100.000 mehr Jobs im Fahrradbereich.
Kennst du die Kasseler Berge?
Wäre der nächste Punkt der Ausbau der Straßenbahn in Kassel und so weiter, der ja schon einen gewissen Erfolg darstellt, dass es die überhaupt noch gibt und überlebt hat und so weiter. Das kann man ja kombinieren. Ich wollte nur sagen, das sind ja Zahlen. Ja? Also wenn man jetzt bei Opel diskutiert kriegt, 20.000 Jobs in Gefahr, meine Denken, Multiplikator sind 80.000 Jobs. Aber jetzt ich weiß, dass in der Fahrradbranche in Deutschland doppelt so viele Leute beschäftigt sind wie bei Opel. 50.000 Menschen direkt im Fahrradproduktion sind 15.000 und 45.000 im Bereich von Fahrradhandel, Fahrradreparatur, Fahrradgewerbe beschäftigt sind. Und das nur beim relativ bescheidenen Fahrradmarktanteil in Deutschland. Was das Potenzial da sind. Ich wollte nur sagen, da gibt der Fantasie eigentlich kaum Grenzen gesetzt, was da Möglichkeiten da sind. Nur die Investitionen finden eben nicht in den Bereichen statt, sondern in ganz anderen Bereichen statt, wie ich schon sagte, gerade da, wo A, die alten Verhältnisse betoniert werden, Auto und so weiter, Flugzeugindustrie, und B, ausgerechnet in den Bereichen, in denen 1 Milliarde oder 1 Million Euro ganz wenig Jobs schaffen. Das Geschwätz der Autoindustrie ist auch interessant, insofern, als es immer 800.000 Menschen in der Autoindustrie in Deutschland gab. Immer. Und es nie mehr wurden. Obwohl der Output sich verdreifacht und verfünffacht hat. Wenn im Bereich von der Solarbranche oder von neuen Energien sagt Herr Gabriel, ich habe sich nachher seit 1 Million Leute schon beschäftigt. Im Bereich vom deutschen Hotelgewerbe im Inland, nicht Ausland, sind 1,2 Millionen Menschen beschäftigt, Gaststätten und Hotelgewerbe. Hat ganz andere Zahlen, die auch weit mehr neue Arbeitsplätze schaffen würden mit einer Einheit Kapital als diese Bereiche der Autobranche. Fünfter Punkt. Ich glaube schon, dass ein kollektiver Blick über den Tellerrand des Kapitalismus sinnvoll wäre. Und ich erinnere daran, dass ein gewisser Herr Helmut Schmidt, der hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und ich finde umgekehrt, dass wir sagen sollten, wer keine Visionen hat, gehört auf die Couch. Also wer heute unter diesen Bedingungen, wo alle neoliberalen Sprüche nicht mehr stimmen, keine Vision hat, sagt, es geht irgendwie so weiter, wer gar Kinder und Enkel hat, sagt, es geht irgendwie so weiter und es denen klar machen will, der gehört in die Irrenanstalt. Der ist nicht ganz bei Troste, zu glauben, dass dieser Kapitalismus mit diesen Prinzipien, mit dieser Verhärtung in diesen Bereichen fossiler Kapitalismus so weitermachen könnte, dass es irgendwie eine Perspektive geben könnte, das ist ein Irreal. Und da finde ich sehr wichtig, dass es eine wirkliche Veränderung auch in Deutschland gibt, die ungefähr dahin geht. Vor 3 Jahrzehnten wurde mir und einem großen Teil von euch gesagt, wenn man andere Vorstellungen in der Gesellschaft hatte, geht nach drüben. Das hat sich irgendwie erledigt. Wenn vor 1,5 Jahrzehnten gesagt hat, man will ein anderes System, wurde gesagt, du hast eine Meise. Wenn man heute den Leuten sagt, man will was anderes, wird gesagt, naja, du hast vielleicht recht, aber was soll man tun? Das ist aber neu. Dass die Leute sagen, irgendwie, naja, stimmt, aber nicht wissen, was wir tun sollen. Da ist eben die Frage, was kann man praktisch anbieten in Teilbereichen, wie transzendiert es zum Teil in eine neue Gesellschaft, wie kann man durch anderes zusammenleben, kämpfen, organisieren, Wahlkämpfe, Programme und so weiter, diese Veränderungen konkret aufgreifen und konkret eben in die Richtung eines gemeinsamen Kampfes für eine andere menschliche Gesellschaft einbetten. Dankeschön.